Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir sind hier wieder in unserem geheimen Podcast-Studio 2.0, wie unser Phil sagen würde.
Im dritten Obergeschoss.
Im dritten Obergeschoss. Ja, ihr habt schon gehört, Phil ist heute auch wieder an Bord.
Hallo.
Gemeinsam mit der Johanna.
Hallo.
Und dem Simon.
Hallo.
Ja, unsere liebe Susanne ist mal wieder
arbeiten.
Danke für deinen Einsatz, Phil. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, denn ihr habt uns über Social Media gefragt, oder mehrere Fragen gestellt, was euch besonders interessiert zu verschiedenen Bereichen der Bundespolizei. Und genau die Fragen würden wir heute ganz gern mal abhandeln. Und ich würde einfach mal beginnen mit der ersten Frage. Fangen wir doch mal sanft an. Wie oder womit habt ihr schon Menschen helfen können? Hat denn jemand eine schöne, seichte Story zu Beginn von euch?
Also, als ich im Schichtdienst in Köln am Hauptbahnhof war, da habe ich mich manchmal gefühlt wie die Auskunft. So. Wo ist der Dom? Wo geht's hier hin? Da
war
man also im Grunde genommen eigentlich viele Stunden beim Streifengang damit beschäftigt, Menschen zu helfen.
Ich gebe dir da völlig recht, liebe Johanna. Ich glaube, im bahnpolizeilichen Bereich ist man oftmals Informationspolizei, zumindest fühlt man sich so. Aber aus meiner Zeit in Hannover am Hauptbahnhof hatte ich mal den Sachverhalt, da ist eine junge Dame umgestiegen und ist in den Zug eingestiegen und hat aber auf dem Bahnsteig ihr Notebook vergessen und rief ganz aufgelöst bei uns an und sie hätte ihr MacBook vergessen und ob man da nicht mal gucken könnte. Und ich habe dann gesagt, okay, ich gehe mal raus, Bahnsteig XY in dem und dem Bereich, und es stand in der Tat aufgeklappt auf so einer Ablagestelle, so eine Informationsbox oder wie auch immer. Also ich glaube, die Leute haben das halt nur nicht wahrgenommen, weil das sah so aus, als wenn so ein Techniker irgendwas repariert. Mhm. Und ich glaube, das war der einzige Grund, warum dieses Notebook halt niemand mitgenommen hat. Und ich habe das dann halt mitgenommen, dann bei ihr dort angerufen und habe dann gesagt, hier so und so, wir haben dann Laptop gefunden, beschreiben Sie mir den mal, sagen Sie mir mal Ihren Namen. Und dann hat das gepasst und sie war völlig überwältigt und war total happy und hat sich 15 Mal bedankt und hat dann noch Schreiben geschrieben. Das war jeden Tag eine gute Tat.
Richtig, ja, also es ist natürlich so, wir haben immer ganz oft am Bahnhof gehabt, ich lese es auch ganz oft in unseren Pressemitteilungen, teure Instrumente, die einfach irgendwo in der Bahn liegen gelassen werden, wo man sagt, das ist doch quasi das Ding eines Musikers, also so diese
Violine,
die teilweise ja Zehntausende Euro wert sind. Und da ist es schon ganz oft, konnten wir eben auch dadurch die dann wieder auffinden und auch den Besitzern zurückgeben. Und ja, ich fand es immer toll, wenn ich mal Wachdienst hatte am Bahnhof und Leute reinkamen, hey, ich habe mein Handy verloren oder meinen Ausweis verloren, ich komme hier nicht weiter, ich muss meinen Flieger kriegen. Und wir konnten dann eben nachgucken und hatten das noch bei uns auf der Dienststelle, bevor es dann zum Funddienst geht, und konnten die Menschen dann dadurch glücklich machen.
Ja, aber auch noch schlimmer hier, alleinreisende Kinder, wo das die Kinder schon in den Zug gesetzt wurden, ja, und noch kurz einen Koffer holen und der Zug reist los, oder auch Haustiere, die alleine reisen.
Ja, so Familienzusammenführung, das ist immer ganz toll. Ja. Oder wenn halt eine ältere Dame dann doch mal im Nachthemd auf dem Bahnsteig stand, weil sie eben dement ist, und man konnte dann tatsächlich eben wieder das Seniorenheim ermitteln, wo sie hinkommt und wieder quasi dahin bringen.
Ja, dann mache ich doch mal den, wie nennt man das, den
Question Master.
Master, den mache ich jetzt einfach mal.
Du bist jetzt quasi der Daniel Jauch.
Ja, dann probieren wir es doch mal, hey. Ich gehe mal weiter mit den interessanten Fragen. Wie laufen die Praktika im zweiten Dienstjahr des mittleren Dienstes ab? Ist da jemand firm von euch oder müssen wir einen Gast einladen?
Ja, das haben wir, glaube ich, auch da mal eine schöne Folge dazu, nämlich da hat man zwei Kolleginnen, die in der Ausbildung sind, also Polizeimeisteranwärterin und Polizeimeisteranwärter zu Gast, und die haben auch aus ihren Praktika erzählt. Grundsätzlich ist es so, dass man mit dem Bahnpraktikum beginnt, dann ist man meistens am Bereich Grenze, Luftsicherheit und Bundesbereitschaftspolizei. Es wird natürlich immer gefragt, wo findet das Ganze statt? Man versucht da tatsächlich, das heimatnah zu machen, also dass man möglichst vielleicht sogar daheim dass man möglichst auch daheim wohnen kann. Ansonsten ist man einfach in einer Pension untergebracht, im Hotel, in einer Einliegerwohnung und kriegt aber natürlich das dann auch erstattet. Folge 55 wurde mir gerade gesagt. Hört da einfach nochmal rein.
Das war jetzt aber, also ich hätte das jetzt aus dem Kopf noch gewusst, Respekt, aber ich hätte es dir zugetraut, weil du und Phil, ihr seid ja so unsere Spezialisten fürs Nerdwissen. Ja,
wir haben ja auch eine tolle Regie, das muss man auch mal sagen.
Ja, also danke an die Regie. Aber apropos Nerdwissen, ich habe eine Frage. Also ich, Phil oder Simon, einer von euch beiden, wird sie beantworten können. Ich bin gespannt. Warum gibt es eine dunkle und eine helle Schirmmütze? Hat die Farbe eine Bedeutung?
Ich überlasse das Feld, glaube ich, Phil.
Okay, alle Augen ruhen auf mir. An dieser Stelle zitiere ich die Bibel des Polizeidienstes, die Polizeidienstvorschrift 014, die als VS, also als Verschlusssache eingestuft ist. Aber ich glaube, in dem Fall können wir darüber sprechen und dürfen darüber sprechen, denn die dunkle Schirmmütze in dunkelblau ist für repräsentative Zwecke vorgesehen und wird in der Regel zum besseren Dienstanzug getragen, kann aber auch zu anderen Dienstanzugskombinationen getragen werden, wenn das bei repräsentativen Anlässen erforderlich ist. Im Gegenzug kann aber die weiße Schirmmütze nicht zum besseren Dienstanzug getragen werden, weil sie nicht für repräsentative Zwecke vorgesehen ist, sondern für den Alltagsdienst.
Vielleicht müssen wir nochmal sagen, warum es diese weiße Mütze gibt. Das ist tatsächlich, wenn man mal auf Streife ist, ne, gerade am Bahnhof und es ist total crowded, also der Bahnhof ist voll mit Menschen, diese weiße Mütze, die ragt auch noch so ein bisschen höher, ne, und man sieht einfach sofort, wo sind die Kollegen. Man kann erkennen, ah, da ist eine Streife unterwegs. Das ist einfach wirklich auch einfach ein Erkennbarkeitsding.
Und? Es regnet nicht rein. Also sie ist ja wetterfest. Also das ist ja so
abwaschbar quasi.
Abwaschbar, das ist ja so ein, ist das Leder? Kunstleder irgendwie so, weiß ich nicht.
Wasserabweisend.
Und wenn es mal richtig regnet und du mal draußen auf der Strecke stehst und es schüttet wie aus Eimern, bist du ganz froh, wenn du diese Mütze hast und das tropft dir dann so vorne von diesem Schirm runter.
Ja. Und wir haben zwei Hoheitszeichen auch an den Mützen dran. Einmal haben wir das Bundesschild und einmal die Kokarde. Das ist also auch ein Hoheitszeichen.
Sehr schönes Wort.
Ja, was auch nur wirklich von eben, nicht von jedem getragen werden darf. Also man darf jetzt nicht einfach unsere Schirmmütze zu Karneval zum Beispiel mitnehmen, ne?
Genau, aber für die Ausbildung vielleicht auch interessant. Also so täglich benutzt man dann eben die weiße Schirmmütze, aber für die Vereidigung oder
Für die Ernennung,
da gibt es dann die blaue Schirmmütze.
Gut, ja, dann gehen wir nochmal in die nächste Fragerunde. Gebt bitte mehr Einblicke in die Spezialverwendung. Die Frage wurde relativ häufig gestellt, zum Beispiel Unterschiede zwischen GSG 9, BFE Plus. Ich glaube, da sind wir wieder, Simon, oder? Das ist doch was für dich.
Also da haben wir auch ganz viel Material, das muss man wirklich sagen. Schaut mal auch auf unseren YouTube-Kanal. Dort haben wir auch jetzt zum 50-jährigen Jubiläum wieder einen tollen Imagefilm der GSG 9, wo auch die ganzen, neue Komponente in Berlin zum Beispiel vorgestellt wird und wie sich auch die GSG 9 über die Jahre auch weiterentwickelt hat. Dann haben wir PSA, da müssen wir eben noch sagen, was...
Bingo!
Ja, Bingo, genau. Jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig sage. Polizeiliche Schutzaufgaben Ausland.
Polizeiliche Schutzaufgaben, ja, doch.
Polizeiliche Passt. Schutzaufgaben Ausland.
Ja. Genau. Und die sind eben dafür verantwortlich, vor allen Dingen eben das Botschaftspersonal, also vor allen Dingen die Führung der Botschaften und auch der Konsulate, also eben zum Beispiel den Botschafter in einem Krisengebiet, eben da also Personenschutz zu geben. Nicht nur das, da gibt es auch wieder noch viele, viele zusätzliche Aufgaben. Und da haben wir aber auch wieder eine eigene Folge, könnt ihr euch gerne anhören, Funkdisziplin, wo auch die Kollegen vom Bereich PSA hier direkt uns Rede und Antwort gestanden haben. Hört da einfach mal rein. Ja, es gibt ganz, ganz viel Material dazu auf unseren Social-Media-Plattformen, was da die Unterschiede genau sind. Und das ist dann wieder mal die Folge 43. Ja, da könnt ihr euch wirklich über den Bereich...
Du hast ein unfassbares Zahlengedächtnis, Simon. Ja. Ich beneide dich wirklich für dein Brain.
Ja, danke schön. Es hat mir gerade auch niemand hier einen Zettel reingereicht. Ja, also da hört auf alle Fälle mal rein. Und ich glaube, hätte man mich jetzt vor fünf Jahren, wären diese tiefen Einblicke, die wir da geben, meines Erachtens gar nicht möglich gewesen. Also gerade GSG 9, PSA und auch ja, die Direktion 11, ne, wir haben jetzt zum Beispiel auch den Entschärfungsdienst, der wurde neu aufgestellt in der Bundespolizei. Da muss man wirklich sagen, da gibt's mittlerweile so viele tiefe Einblicke und da kommt jetzt auch in der vierten Staffel von Funkdisziplin noch ganz, ganz viel auf euch zu.
Es ist halt leider das Problem, dass unsere Susanne als Fachfrau für die Direktion 11, man muss ja sagen, die Direktion 11 ist eine Einsatzdirektion, das ist ja auch mitunter der Grund, warum sie gefühlt zu jeder Aufnahme hier im geheimen Podcast-Studio arbeiten
jetzt
muss.
Jetzt hört doch mal auf.
Die arme Susanne.
Simon, aber vielleicht können wir noch eine Frage direkt, die du als Einstellungsberater beantworten kannst, ob man direkt nach der Ausbildung in eine Spezialeinheit kann oder ob man erstmal eine gewisse Standzeit, wie man so sagt, hat. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Also speziell für die GSG 9 wird das ja ganz oft gefragt, kann ich denn direkt nach der Ausbildung dahin oder nach dem Studium dahin? Grundsätzlich ja. Ist natürlich so, man muss natürlich das Auswahlverfahren machen bei der GSG 9. Und wenn man Glück hat, man wird mit der Ausbildung fertig. Es kommt ja darauf an, wann man fertig wird. Da gibt es ja verschiedenen Jahresrhythmus. Kann es natürlich sein, dass das Auswahlverfahren direkt, nachdem man fertig ist, aufgerufen wird. Und dann kann man an diesem Auswahlverfahren teilnehmen. Grundsätzlich in der Praxis ist es natürlich so, man kommt erstmal an eine Dienststelle, ne, Bereich Bahn, Bereich Grenzschutz, Bereich Luftsicherheit oder Bundesbereitschaftspolizei ist erstmal da und von dort aus kann man dann eben anfangen, sich eben für dieses Auswahlverfahren zu bewerben. Und ja, es ist natürlich auch so, vielleicht schafft man es beim ersten Mal nicht, dann probiert man das nochmal und so können natürlich auch dann ein paar Dienstjahre auch ins Land gehen, ehe man dann in eine Spezialverwendung reinrutscht. In der Praxis ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man wirklich erstmal vielleicht ein Jahr auf Streife ist, das sogenannte Laufen lernt, ja, man ist ja noch wirklich grün hinter den Ohren und dann in eine Spezialverwendung geht, aber grundsätzlich ist es möglich, direkt nach der Ausbildung oder Studium eben dieses Auswahlverfahren zu machen.
Simon, ich glaube auch, das würde ich unterstreichen, so ein bisschen Berufserfahrung ist gar nicht schlecht, bevor man in dieser ganz speziellen,
Ja, und dann haben wir noch reinkommen. Das Beispiel, das können wir ganz kurz, weil es wird immer wieder gefragt, BFE, also Beweis- und Festnahmeeinheit.
Stopp. Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit.
Dankeschön.
Dankeschön.
Gerne. Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit Plus, ja. Und da ist es natürlich so, man kann jetzt nicht direkt sofort den Sprung in die BFE Plus reinwagen, sondern oft ist es so, man ist wirklich erst im Bereich, gut, das kann Phil, glaube ich, viel mehr dazu sagen, man ist erst im Bereich eben eine Hundertschaft, dann macht man das Auswahlverfahren für die BFE und von da aus, ne, geht dann der Weg zur BFE+.
Ja, das hast du schon mal gar nicht so schlecht gesagt, lieber Simon. Sehr gut, ich bin sehr stolz und sag immer wieder, ich beneide dich für dein unfassbares Fachwissen und Zahlengedächtnis. Ich kann dem nichts hinzufügen.
Das ist doch super. Also ja, ich bin ja auch Einstellungsberater. Das ist ja mein Job, mein Hauptjob. Muss das man ja wirklich sagen, was ich hier mache.
Das ist quasi das, was du jetzt, also ja, du verdienst ja damit auch dein Geld.
Richtig, genau.
Ja, das ist
Hat man früher zu Einstellungsberater eigentlich Seelenfänger genannt?
Was?
Darf man das sagen? Okay, vielleicht müssen wir es piepen.
Ja. Das halte ich für ein Gerücht.
Ich mach weiter. Ich habe nämlich hier eine ganz, ganz interessante Frage.
Oha, Phil, jetzt kommt's.
Phil, wir haben ja alle gehört, für dich hat sich eigentlich immer am meisten beruflich zumindest geändert. Du warst ja jetzt lange Zeit in Hannover am Hauptbahnhof.
Ja.
Hast Schichtdienst geleistet, hast die Nächte um dich schlagen müssen und bist jetzt...
ich musste die Nächte um mich schlagen, ja.
Aber man sieht es dir natürlich nicht an.
Haha.
Also,
ne? Ich glaube, optisch habe ich in den 2 Jahren schon auch echt Federn gelassen. Das muss ich ehrlicherweise wer mich kennt, weiß, ich bin halt einfach nicht nachdiensttauglich.
Zum Glück sind wir ein Audioformat.
Das ist ja, ne, deshalb hast du mich ja damals auch hier eingeladen, weil du hast gesagt, du siehst halt eher so aus wie Audio. Ne?
So, jetzt kommen wir aber mal zu meiner Frage, Phil.
Hau raus.
Wir wurden gefragt, wie denn die Work-Life-Balance im normalen Schichtdienst ist, gerade so im Hinblick auf Überstunden, Wochenendarbeit, Urlaub. Kannst du da vielleicht ein bisschen jetzt aus deiner Erfahrung erzählen, wie ist es denn tatsächlich Vereinbarkeit, Schichtdienst, Privatleben? Also wenn ich da so dran denke, die ein oder andere Familienfeier oder der ein oder andere Geburtstag, der musste sicherlich flöten gehen oder ohne dich stattfinden, weil du wahrscheinlich arbeiten musstest einfach.
Ich muss auch sagen, in den 2 Jahren habe ich so ein bisschen das Gefühl für Wochentage, für Wochenenden und für Feiertage verloren, weil halt jeder Tag ist ein ganz normaler Arbeitstag, weil man darf halt nicht vergessen, der Wachdienst ist 24/7 besetzt und das läuft halt einfach weiter. Also der einzige Unterschied war, ich wusste, woran Wochenende ist, weil wir am Wochenende 12-Stunden-Dienste hatten. Das war so, okay, jetzt ist ja Wochenende. Ne?
Mhm.
Weil
du halt und dass man an den Wochenenden und Feiertagen mehr Schichtzulage bekommen hat.
Ach so, ja gut.
Der sogenannte Königsdutz.
Das ist der Königsdutz, genau.
Ja,
der
Dutz, sogenannte Bingo, hat
Dienst
schon mal?
Zu ungünstigen Zeiten. Ja, genau. Okay. Also, aber das merkt man dann ja erst 3 Monate später auf dem Konto. Aber so an dem Tag, also ich muss sagen, es ist natürlich alles planbar. Also ich weiß, wann ich an welchem Tag wie arbeiten muss. Und das ist auch mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Und wenn ich sage, der und der Geburtstag oder die und die Feier ist mir wichtig, dann muss ich natürlich versuchen, dass ich da irgendwie freinehmen kann, Überstunden abbauen, denn wir haben ja gewisse Mindeststärken, die in den einzelnen Revieren
gehalten werden müssen.
Danke. Vielen Dank, Simon. An der Stelle wieder danke. Vielen Bitte. Dank für deine rhetorische Fähigkeiten. Ne? Und wenn das von den Stärken her passt, dann ist es natürlich auch möglich, mal freizunehmen oder auch mal Überstunden abzubauen, einen Tag Urlaub zu nehmen oder wie auch immer. Man hat ja auch dann Zusatzurlaub. Sonderurlaub? Zusatzurlaub ist das.
Zusatzurlaub.
Für Schichtdienst?
Ja. Ist das Sonderurlaub? Wir sagen einfach, dass wir
man extra bekommt Urlaub,
extra für, Urlaub man weil bekommt, man im Schichtdienst ist.
Genau. Genau. Also genau, als kleinen, ne? Ausgleich, genau.
Aber es ist mir wichtig, weil eine Sache mal zu sagen. Wir arbeiten natürlich alle entweder 40 oder 41 Stunden. Also ja. Du hast natürlich auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, man verliert völlig den quasi für die Wochentage, man weiß nicht mehr, welcher Tag ist, aber es ist natürlich auch ein Vorteil des Schichtdienstes, dass man natürlich eben auch dann mal wirklich 3 Tage unter der Woche zum Beispiel am Stück mal frei hat.
Vielen lieben Dank, dass du mir jetzt quasi das Wort die Pointe genommen hast. Danke, lieber Simon, auch danke dafür. Denn es gibt ja Leute, die können damit besser umgehen. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte relativ lange Fahrtwege nach Hannover. Also ich bin, wenn ich in den Spätdienst gefahren bin, ich bin etwas über 2 Stunden gefahren. Bin ich morgens um 10.30 Uhr losgefahren und war abends ca. 22.30 Uhr zu Hause. Das habe ich aber gemacht, weil ich das wollte. Ich hatte ja auch eine Wohnung, ein kleines Apartment in der Stadt. Also ich hätte das nicht machen müssen. Das habe ich aus eigenem Antrieb gemacht. Aber die Kollegen sagen ganz oft, und das an der Stelle vielen lieben Dank für die Pointe, lieber Simon, dass man insbesondere im Schichtdienst, auch gerade mit Familien, das deutlich besser planen kann, weil man halt auch unter der Woche, gerade so im Nachtdienst oder wie auch immer, viele sind dann nach dem Nachtdienst nach Hause gekommen und haben das Kind in die Kita gebracht und haben gesagt, so, jetzt kann ich mich in Ruhe schlafen legen, weil jetzt sind nämlich zu Hause alle ausgeflogen und dann stehe ich auf und dann kann ich Behördengänge erledigen oder wie auch immer. Man ist da deutlich schon auch irgendwie flexibler, weil man oftmals auch dann zu den Zeiten zu Hause ist, wo alle anderen vermeintlich arbeiten müssen oder wo man auch irgendwie mehr Ruhe hat zum Einkaufen. Und also ich konnte es nie richtig nachvollziehen, muss ich sagen, aber so zum Thema Work-Life-Balance war das Feedback von den Kollegen, insbesondere mit Familie, doch positiv.
Ja, also allein die Fahrtwege, ne? Also wenn man jetzt in Ballungsgebieten wohnt, man fährt immer zu Zeiten, wo keiner fährt, da kommt man viel besser durch. Man kauft ein, spart da Zeit und ja, wie du sagst, man hat da frei, wo andere nicht frei haben, dadurch hat man viel mehr Zeit für sich selbst.
Genau, ne? Und du weißt wirklich, wann du arbeiten musst und wann nicht.
Und ich kenne es aus dem Kollegenkreis von anderen Kolleginnen, wo die Männer im Schichtdienst sind, das ist halt schon praktisch, wenn die Frau zum Beispiel im Tagesdienst ist und der Mann dann doch mal die Kinder morgens hinbringen kann, dadurch kann man früh starten. Ist halt auch praktischer, als wenn zum Beispiel beide im Tagesdienst
sind. Genau, muss halt ein bisschen Zeitmanagement, ist halt so ein Thema, muss halt ein bisschen planen, strukturiert, aber das funktioniert also.
Also unterm Strich, Work-Life-Balance, Schichtdienst durchaus möglich. Man muss vielleicht ein bisschen geplant sein, also wenn eine Veranstaltung wichtig ist, dann da halt freinehmen, Überstundenabbau, alles möglich, also so schlimm.
Und ein bisschen Geschmackssache, muss man schon auch sagen. Ja. Für den einen ist es was
und für den einen ist es was und für den anderen, also ne, Schichtdienst, wir hatten ja unseren Fragenhagel. Ja, wir wurden ja mit den Fragen bombardiert. Ich bin eher Team Tagdienst, aber es gibt ganz, ganz viele, die sagen, nee, Tagdienst ist überhaupt nichts für mich.
Also ich kenne tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die sind im Schichtdienst quasi in die Pension gegangen. Die haben das bis zum Ende durchgezogen.
Weil da kommen dann so Aussagen wie, da muss ich ja 5 Tage die Woche an die Arbeit fahren.
Ja,
das muss man ganz klar sagen. Ja. Also von daher, aber das ist, glaube ich, und ich glaube, da findet auch jeder dann irgendwann im Laufe seiner Dienstzeit seine Nische und kann da auch ganz happy sein.
Okay, ja cool. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Das ist natürlich eine Frage, die auch immer und immer wieder auftaucht, eine sehr wichtige Frage. Deswegen stellen wir sie hier auch nochmal in der Runde. Wie bereitet man sich am besten auf das Assessment Center vor? Habt ihr Tipps, Tricks. Ich glaube, wir haben das ja auch schon in einigen Folgen zuvor öfters mal angesprochen, aber die Frage müssen wir einfach stellen. Simon, hast du vielleicht ein paar Tipps auf Lager?
Ja, nutzt als erstes natürlich die Dinge, die die Bundespolizei selbst bereitstellt. Und komischerweise gibt es immer wieder Bewerberinnen und Bewerber, die das gar nicht machen. Das heißt, wir haben unsere Website, kommt zur bundespolizei.de. Dort findet ihr in der Mediathek alle möglichen Sachen für die Vorbereitung. Einen Beispielaufsatz für den gehobenen Dienst, ein Diktat zum Beispiel für den mittleren Dienst. Dort haben wir auch ganz viele Merkblätter. Dort haben wir den Jahresbericht, den ihr euch runterladen könnt, wo auch ganz viele Informationen drin sind. Genau, ansonsten, wir haben auch in den sozialen Netzwerken sind wir natürlich vertreten. Schaut euch doch mal ein paar Folgen im Einsatz mit auf dem YouTube-Kanal an oder unsere neue Serie Alles auf Anfang. Und natürlich findet ihr da auch unseren Podcast. Und im Podcast, egal ob ihr es auf einer Streaming-Plattform hört oder eben auch auf unserer Website, die Folge 61, da haben wir einen kompletten Guide, es einfach nur unfassbar. Fürs Auswahlverfahren.
Es ist unfassbar, was dieser Mensch für ein Zahlengedächtnis hat. Er kann
Wahnsinn.
Dir einfach jede Folge zitieren.
Niemand hat mir gerade hier irgendeinen Zettel reingereicht.
Es ist wirklich insane. Es ist Wahnsinn.
Chapeau. Ja. Chapeau, das muss ich mal wirklich sagen. Ja, und dann ist natürlich die Sache, die wir hatten immer das Thema, soll man sich extern so ein Vorbereitungsbuch kaufen oder so ein Wochenendseminar machen? Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Angebote, die einen darauf vorbereiten. Es kommt immer auf den Bewerber selber an, ob er das braucht oder nicht. Manche verunsichert es sogar, wenn man so eine riesen Schwarte hat und oh mein Gott, das muss ich alles wissen. Die halbe Miete im Assessment Center, also zum Beispiel in der Gruppendiskussion im gehobenen Dienst, dann beim Interview oder dem Vortrag, den man halten muss, also ich rede jetzt vom gehobenen Dienst, da ist meines Erachtens die halbe Miete, wie ich auftrete. Ja, man muss nicht alle Fragen, man wird nicht alle Fragen zu 100% beantworten können, sondern es wird einfach auch geschaut, wie tritt derjenige auf, hat derjenige Potenzial, würde ich denjenigen auf Streife nehmen. Und da auf alle Fälle, hört unseren Podcast, ladet euch unsere App herunter, Bundespolizei Karriere, die ist auch ganz wichtig für die Vorbereitung.
Aber ich glaube, eine Frage, die fast immer gestellt wird, sind die Aufgaben der Bundespolizei. Zumindest die Kernaufgaben der Bundespolizei sollte man einfach drauf haben. Denn wenn ich mich bei einem Autobauer XY bewerbe, einem großen deutschen Sportwagenhersteller zum Beispiel, dann sollte ich auch wissen, wie das ein oder andere Modell aus diesen Baureihen heißt. Also das hat ja so ein bisschen auch was, wie identifiziere ich mich mit dem Beruf und vielleicht so ein bisschen aktuelles Tagesgeschehen. Man sollte wissen, wie viele Bundesländer Deutschland hat.
So ein paar Basics sollte man
vielleicht
drauf haben.
Den Verlauf der innerdeutschen Grenze, von wann bis wann war die deutsche Teilung. Das sollte man wissen, oder?
Ja. Das ist also ein bisschen ein paar Grundfakten, Geschichte unseres Landes. Vielleicht auch die ein oder andere berühmte Persönlichkeit oder gerade, ne, wer ist denn gerade unser Staatsoberhaupt? Und sorry, da kommen viele schon ins Schwitzen, ja. Und ja. Das ist eine Sache, wo ich mir sage, ja, nee, also das sollte man auf alle Fälle schon so ein paar Fakten kennen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch zum Beispiel auf den Sporttest vorbereitet, dann hört halt unseren Podcast und
Okay.
Moment.
Es klingt ja super, wenn ihr euch auf den Sporttest vorbereiten wollt, hört einfach unseren Podcast.
Ja, so ist
dann werdet ihr fit.
Also wenn ihr alle Folgen laufend gehört habt, dann schafft ihr auch den Kuba.
Genau, wenn ihr fit werden wollt, hört einfach diesen Podcast.
Nee, das ist ja doch total der Lifehack. Du musst ja quasi, wenn du joggen gehst, um den Kuba-Test zu schaffen,
musst du einfach nur
dann hörst halt keinen Deutschrap, sondern dann hörst halt den Podcast und hast die Zeit auch nochmal sinnvoll zusätzlich genutzt.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber wo wir bei Redewendung sind, ein Tipp natürlich auch noch, selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit hilft auch ab und zu mal. Oder Phil?
Oha. Ja, aber auch auch mal klar dazu stehen, wenn man was nicht
genau.
Kann. Das ist, ich glaube, das will oft so eine Kommission auch einfach manchmal hören, dass man sagt, Entschuldigung, das weiß ich gerade nicht. Bevor man dann anfängt rumzueiern und irgendwie Mist zu erzählen und glaubt mir, die Kommission merkt, wenn ihr Mist erzählt, weil die Kommission kennt sich in der Regel auch fachlich etwas besser damit aus.
Ich glaube, authentisch zu sein.
Genau.
Ich glaube, und vor allem immer auch mal was anzubieten, ja. Also klar, wenn ich jetzt 15 Mal sage, weiß ich nicht, nie gehört, weiß ich nicht, auch schlecht, ne? Sondern dann eben auch was anbieten. Also das weiß ich jetzt gerade nicht, was die Hauptstadt von Hessen ist, aber ich weiß die Hauptstadt von Bayern, von Baden-Württemberg und von Rheinland-Pfalz.
Natürlich. Genau. Und wenn ich natürlich auch ziemlich gut mich im Bereich Geschichte auskenne, ne, dann muss man vielleicht auch das ein oder andere Stichwort einfach mal fallen lassen. Und in der Regel nimmt so eine Kommission das natürlich auch gerne an und gerne auf, ne, wenn man weiß, was der 2+4-Vertrag zum Beispiel war.
Ach du, oder meine Güte. Also ich glaube, da haben wir jetzt, wenn 2+4-Vertrag, also ich glaube, wenn man das
mir
weiß.
Mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. Also ich hatte jetzt gerade kein besseres Stichwort. Das kam halt so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Dann kann man das natürlich, wenn man so das ein oder andere Stichwort mal fallen lässt oder Gewaltenteilung. Ne? Und dann sagt die, oh, das ist aber interessant. Erklären Sie mir noch ein bisschen, was ist denn die Gewaltenteilung? Ne? Und welche verschiedenen Gewalten gibt's? Ne? So kann man so ein Gespräch ja auch aktiv so ein bisschen mitgestalten.
Ja, also in der Demokratie, freie Wahlen, was unterscheiden eben freie Wahlen eben? Es gibt ja auch Wahlen in Diktaturen. Warum ist es so, dass was zeichnen freie Wahlen aus? Ich glaube, da kann man auch viel darüber sagen, ohne dass man jetzt wirklich die ganzen Fakten aus dem Kopf auswendig lernt.
Bevor wir jetzt zu tief einsteigen, würde ich doch mal weitergehen. Ich habe nämlich eine wirklich, wie ich finde, ultra interessante Frage gefunden. Und das ist auch so eine Frage, die die Bundespolizei so ein bisschen auszeichnet. Denn es wurde gefragt, wie habt ihr herausgefunden, in welchem Bereich der BPOL ihr arbeiten möchtet? Und ich finde einfach, die Bundespolizei ist ein unheimlich interessanter Arbeitgeber, der sehr, sehr viele Bereiche hat, wo man sich einfach finden muss. An meinem Beispiel, also ich habe auch verschiedene Verwendungen gemacht und man findet für sich dann schon raus und hat so ein bisschen ein Gespür dafür, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, jeder findet in der Bundespolizei einen Bereich, eine Aufgabe, in der er sehr gut aufgehen kann. Und Johanna, wie war das denn bei dir? Du bist ja als Quereinsteigerin quasi zur Bundespolizei gekommen, weil du vorher was anderes gemacht hast. Wie hast du dich denn in dieser Behörde, obwohl du schon ein bisschen älter warst, ich sag mal, zurechtgefunden, beziehungsweise deine Aufgabe gefunden, die dir gefallen hat?
Also ich denke, die erste Aufgabe findet sich tatsächlich so über die Praktika heraus. Ne? Man kriegt überall mal so einen Einstieg und merkt dann, ist jetzt eher Bereitschaftspolizei was für mich oder Einzeldienst. Da war ich tatsächlich eher Team Einzeldienst und habe dann ja auch als Kontroll- und Streifenbeamtin in Köln angefangen. Und ja, ich bin dann ja in den Tagesdienst gewechselt und da war es natürlich für mich schon von Vorteil, dass ich mich hier mit Excel, Outlook und so weiter schon auskannte. Und ich finde, dann lernt man ja auch einfach viele Kolleginnen und Kollegen kennen und merkt erstmal so, oh, was gibt's alles? Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich so diese ganze Bandbreite der Bundespolizei erst viel, viel später erfasst habe, auch wenn ich natürlich auch fürs Auswahlverfahren auswendig gelernt habe. Aber also ja, da war die Möglichkeiten und ich habe ja auch jetzt immer noch den Eindruck, lange noch nicht alles zu kennen und zu wissen.
Deshalb kommen ja oftmals auch Gäste zu uns und erzählen uns so viel Neues, dass wir selber noch gar nicht über die Bundespolizei wussten. Also ja. Ich finde, irgendwie in jeder Folge hier lernt man auch nicht aus. Also wir selber auch nicht.
Ja, und man kommt natürlich auch, wenn man dann irgendwo auf Streife ist, in den langen Nachtschichten mit seinen älteren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch. Und die haben meistens dann schon 3, 4, 5, manchmal 6 unterschiedliche Verwendungen auch schon gehabt und erzählen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz, wo man sagt, okay, wow, du warst da schon im Ausland und krass, okay. Also ein Kollege, Einstellungsberater, ne, war ich unterwegs, da waren wir auf einer Messe und dann erzählt er so, ja, ich habe in den damaligen Bundeskanzler, war ich Personenschützer, war ich Abgeordnet zum BKA. Also und dann ist er wieder zurück.
Bingo, ne?
BKA? Ach so, ja, Bundeskriminalamt. Ja. Genau, und dann ist er wieder zurückgekommen. Oder eben, ne, ein Kollege, der sagt, ja, ich war eben schon in Teheran ein Jahr an der Botschaft oder eben auch dann in New York gewesen. Und das ist halt immer sehr, sehr spannend. Bei mir persönlich war es so, ich habe halt gemerkt, ich bin nicht so der Fahnder.
Also, du bist eher so der Präventivpolizist, ja. Streifengänger. Ja.
Also da man muss sich ja auch irgendwann eingestehen, okay, das kann ich besser und das kann ich nicht so gut, ja. Und ich glaube, ich habe jetzt eben dadurch hier meine Bestimmung gefunden.
Im Podcast, also als überbezahlter Podcast-Polizist, ja.
Ja, das auch, aber natürlich eben
als
auch.
Zahlengenie.
Ich bin ja,
Zahlen.
Nee, ich bin ja eigentlich klassisch aus der Pressearbeit gekommen, dann im Bereich Social Media und jetzt eben Einstellungsberatung. Und da habe ich gemerkt, das liegt mir. Und das ist doch aber auch toll zu sehen, dass Bundespolizist eigentlich nur ein Überbegriff ist für so mannigfaltige Möglichkeiten. Also vom Taucher bis zum Industriekletterer, bis zum Bereich Social Media. Wir haben ja wirklich, wirklich alles.
Ja, und ich finde das Schöne tatsächlich jetzt auch wieder, ich ziehe ja mal gerne Vergleiche zur freien Wirtschaft, ist, man wechselt immer mal, ja, sozusagen den Job. aber hat trotzdem diese Sicherheit weiter, weil ich finde sonst so im Berufsleben, ah, jetzt würde ich gerne noch mal was anderes machen, hat man wieder eine Probezeit und so weiter. Und ich finde, diese Verunsicherung hat man eben bei der Bundespolizei als Behörde nicht, das finde ich sehr attraktiv.
Aber dieses Thema mit dem Job wechseln, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mythos noch mal so ein bisschen abbrechen. Man wechselt in der Regel seinen Job, weil man das selber möchte.
Ja.
Also ich glaube, 80% der wechselnden Tätigkeiten sind auf eigenen Wunsch.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so, dass man hört das ja mal ganz oft, ja, wirst du jetzt hier alle 2 Jahre versetzt und wie auch immer. Die meisten Dienststellenwechsel macht man aus eigenem Antrieb.
Auf jeden Fall, also dass man gegen seinen Willen irgendwohin ans gefühlt Ende Deutschlands geschickt wird, die Zeiten sind vorbei, das ist nicht mehr so,
also ich glaube,
zumindest zeitlich begrenzt.
Genau, ich meine, natürlich seine Erstverwendung, die kann man sich nicht unbedingt immer aussuchen, ne, das ist leider Gottes, so ehrlich müssen wir natürlich auch sein, wenn man die Möglichkeit hat, kann man vielleicht zwischen verschiedenen Dienstorten wählen, wenn es ist, aber da ist man natürlich so ein bisschen an dem aktuellen Personalbedarf gebunden. Aber danach kann man sich, wenn man da Bock drauf hat und ist ein bisschen flexibel, also ich meine, ich spreche da jetzt aus eigener Erfahrung. Ich glaube, ich bin ja derjenige, der hier in den letzten Jahren, seitdem wir zusammensitzen, die meisten unterschiedlichen Tätigkeiten gemacht hat, wenn man da einfach Bock drauf hat und sagt, ich möchte, dann gibt einem die Behörde echt die Möglichkeit. Und das ist, also ich finde es super. Ich glaube, ich wüsste nicht, ob das ist eine andere Behörde, einem diese Möglichkeiten einräumt.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, wir sind komplett in Plauderlaune und wir haben noch so viele Fragen hier auf unseren Listen. Ich würde vorschlagen, wir müssen auf jeden Fall dann nochmal eine Folge zu machen. Ich habe mir jetzt noch 2 Fragen als Quizmaster. Ich muss sagen, mir gefällt die Rolle eigentlich ganz gut.
Question Master.
Das machst du sehr gut.
Da muss man ja auch Daniel loben hier.
Also 2 Fragen habe ich mir noch ausgesucht. Beginnen wir doch mal mit einer, wo ich mir unsicher bin, ob wir diese Frage tatsächlich überhaupt schon mal in einer unserer Podcast-Folgen behandelt haben. Und wenn, dann haben wir sie vielleicht nur mal ganz, ganz kurz angeschnitten. Und zwar wurden wir aus der Community heraus gefragt, wie sieht die Ausrüstung eines Bundespolizisten aus?
Ich greife hier mal direkt an meinen Gürtel.
An deinen imaginären.
Ja, ich meine jetzt, vielleicht fangen wir damit an, was wirklich jede Beamtin, jeder Beamte dabei hat. So Schlagstock. EKA, Bingo.
Mhm. Na, wie heißt es?
Wie heißt es?
Einsatzstock kurz ausziehbar.
Richtig.
Wofür steht denn das K?
Kurz.
Einsatzstock kurz ausziehbar.
EKA. Ah, okay, Gott, alles klar.
Ich konnte
der,
Simon mal was.
Der Teleskop-Schlagstock.
Das ist ein klassischer Teleskop-Schlagstock, genau. Ja.
Dann gibt es natürlich die Taschenlampe, die jeder an seinem Gürtel hat. Das Pfefferspray.
Das sogenannte RSG.
RSG, oh Gott.
Reizstoff-Sprühgerät.
Denn da ist nämlich kein Pfeffer drin.
Ah ja, das stimmt.
Sondern Reizstoff.
Reizstoff, genau. Dienstlich gelieferter Reizstoff.
Ja, also ich habe an meinem Gürtel dann noch die Handschuhe. Würde ich sagen, hat auch so fast jeder.
Ja.
Unsere Dienstwaffe. Darf man, glaube ich, auch verraten, welche das ist. Die P30. Ich glaube, bei mir war es das.
Oh, das wäre aber schade.
Oha, schade, wenn da
das
noch
was. Das wäre echt schade.
Oha.
Johanna, jetzt überleg mal.
Ich habe noch das Funkgerät dran, das meint ihr aber nicht. Verdammt.
Oder gibt es schon Hinweise aus der Regie?
Ja, ich sehe es. Oh. Ja, die Handfesseln. Stahlhandfesseln.
Die sich geliefert.
Bei mir sind sie zum Beispiel an der Weste dran, habe ich an die Weste dran gebaut. Das,
hätte ich jetzt auch schnell sagen können. Ja.
Genau.
Ja, Gürtelmanagement.
Ja, genau, Gürtelmanagement. Wichtiges Thema vom Einsatz.
Ist in der Tat echt ein wichtiges Thema, denn du musst in Stresssituationen wissen,
ja, wo du hingreifen musst.
Ja.
Und das wird auch trainiert und das wird wirklich auch exzessiv in der Ausbildung trainiert, insbesondere so der Wechsel verschiedener Führungs- und Einsatzmittel.
Ja.
Ja, warum ist das wichtig? Ne? Man ist in einer Ausnahmesituation, dann hat man so eine schrumpft das Gehirn auf dieses Reptilien-Gehirn zusammen. Man kann.
Was für ein Reptilien-Gehirn?
Nein, jetzt mal ohne Witz. Also, ich habe es jetzt nicht, natürlich nicht medizinisch richtig, ja, aber in einer Ausnahmesituation ist es halt so, dass man oft dann wirklich auf Dinge zurückgreifen muss, die man automatisiert lange verinnerlicht hat. Und da ist es eben so, und man muss eben wissen, okay, wenn ich jetzt hier hingreife, da habe ich meine Handfesseln, wenn ich hier hingreife, ne, da ist meine Waffe und so weiter.
Oder bestes Beispiel, ist meine Waffe geladen oder ist sie unterladen? Also muss ich sie nochmal laden, bevor
ich hoffe, jeder trägt sie geladen.
Und man darf auch nicht vergessen, dass wir auch in diesen Ausnahmesituationen immer noch an Recht und Gesetz gebunden sind. Und wir können nicht in jeder Situation mit dem mit demselben Führungs- und Einsatzmittel dieser Situation entgegentreten. Also der klassische Wechsel von Schlagstock auf Pfefferspray, von Pfefferspray auf die Dienstwaffe. Wenn aber die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der Dienstwaffe nicht mehr vorliegen, muss die Dienstwaffe zurückstecken und muss vielleicht ein anderes Führungs- und Einsatzmittel wählen. Dann muss ich aber dazu wissen, wo finde ich das? Und das sind solche Situationen, wo du ja extrem unter Stress stehst mit diesem Reptiliengehirn. Das hat sich jetzt gerade eingebrannt. Ich sehe gerade Simon so wie mit so einem Dinosaurier mit so kurzen Armen.
Ja, unser ärztlicher Dienst schlägt jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammen. Aber
ja, apropos ärztlicher Dienst. Also ich habe mir tatsächlich, was mir noch in den Sinn gekommen ist, natürlich die Erste-Hilfe-Ausrüstung. Die haben wir zwar nicht am Gürtel, sondern meist an der Weste, aber hat ja, natürlich auch wieder Kontrollen.
Ja, das sind halt auch neue Führungs- und Einsatzmittel. Auch das Smartphone sollten wir vielleicht mal erwähnen, weil viele sich vielleicht denken draußen, oh, die sind ja alle nur noch am Handy. Nee, aber es ist mittlerweile auch ein Führungs- und Einsatzmittel. Wir können damit abfragen.
Das ist richtig abgefahren. Ja, da kannst du ja,
also da entwickeln wir uns auch weiter.
Ne? Ja, und dann haben wir natürlich auch Kollegen, also jetzt noch speziell dann natürlich mit Bodycam. Aber das ist wieder sehr spezialisiert. Ich glaube, wir haben einen groben Überblick gegeben.
Zweite Magazin.
Zweite Magazin, ja, das ist ganz wichtig.
Es gibt ja nicht nur Kontroll- und Streifenbeamte, sondern es gibt auch Beamtinnen und Beamte der Bundesbereitschaftspolizei, die nämlich über eine besondere und eine etwas andere Ausrüstung verfügen, ne? Die sogenannte Körperschutzausstattung, wo man dann aussieht wie einer von den Turtles, ne? Der wird ja auch liebevoll der Turtle genannt, plus den Einsatzhelm und den Einsatzmehrzweckstock, den sogenannten Tonfa. Das unterscheidet so ein bisschen die Einheiten voneinander.
Ja, gut. Blick auf die Uhr, ne? Aber eine Frage will ich euch trotzdem noch stellen, denn es soll ja auch wieder so seicht, wie es begonnen hat, so seicht soll es auch wieder enden.
Noch seicht, das können wir gut.
Seichte Kost. Eine persönliche Frage, euer spannendster Einsatz. Wer hat denn eine schöne, spannende, krasse
Abschlussgeschichte?
Ja, ich habe schon mal erzählt, aber ich glaube, wir sind jetzt in der vierten Staffel. Ja, ich habe den Kinofilmdreh von Fuck You Goethe gestört.
Die Story kenne ich nicht.
Nee, ich
doch,
nicht.
Die habe ich schon mal erzählt. Egal. Auf alle Fälle, wir wurden zum Einsatz gerufen. Es werden irgendwie Kollegen von uns sind von einer jugendlichen Bande angegriffen worden am Gleisdreieck. Ja, und dann bin ich mit einem Kollegen hingefahren und wir schön mit Blaulicht, Martin, also Sonderwegerechte hin. Und dann haben wir uns schon gewundert, warum da so große Scheinwerfer aufgebaut sind. Wir sind auf den Platz draufgefahren und haben tatsächlich auch ein Polizeifahrzeug gesehen und auch eine Streife, haben uns aber gewundert, das war irgendwie NRW, also so ein NRW-Fahrzeug, passte überhaupt nicht. Ja, und dann, aber die standen alle dort, hatten gerade, glaube ich, Pause, die standen alle rum, wir fahren da voll drauf auf, uns kommen schon irgendwelche Setrunner entgegen und die uns schon winkend sagen, halt, stopp, ja. Und,
du hast wahrscheinlich gedacht, die rufen um Hilfe.
Ja, wir haben tatsächlich gedacht, die rufen um Hilfe. Ja, und dann sind wir ausgestiegen, da haben wir aber schon die Kameras gesehen. Und dann haben wir uns natürlich erkundigt. Also wir hatten leider keine Ahnung, dass da dieser Film gedreht wird. Das war aber alles angemeldet, ne? Ist ja klar, bei so einer großen Produktion. Und dann haben die uns gesagt, dann haben wir natürlich interessehalber gefragt, ja, was wird denn hier gedreht? Ja, das ist hier eine deutsche Komödie, irgendwas mit Goethe. Dann haben wir gesagt, okay, ja, so. Ja, und dann sitze ich, glaube ich, ein Jahr später im Kino und da kommt diese eine Szene, wo die irgendwie an diesem, die Graffiti sprühen an diesem Bahnhof. Mhm. Ich glaube, das war der erste Film. Ja, und da gab es, überall im Film gab es ja was zu lachen und da nicht. Und ich war der Einzige, der im Kino lauthals losgelacht hat, weil ich mich natürlich dann daran erinnert habe, dass das diese Dreharbeiten waren.
Ja, also ich kenne die Geschichte nicht. Finde ich eine schöne Abschlussgeschichte, Simon. Und hat es die Geschichte in die Outtakes eigentlich geschafft vom Film? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, nee.
Na gut, dann wären wir tatsächlich am Ende unserer Q&A, wo wir in jedem Fall noch eine Fortsetzung machen müssen. Phil, magst du die Messe lesen?
Ja, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei unserem Question Master Daniel, the Master Jauch, bedanken. Nein, also na doch, das doch. War ernst gemeint. Das hast du sehr gut gemacht. Also du hast dich da jetzt wirklich auch weiter qualifiziert. Das ist, kannst du ja ein bisschen, ja, das wird des Öfteren jetzt mal so kommen, dass Danke. Du unser Fragenbeauftragter wirst. An dieser Stelle wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört.
Ciao, ciao.
Tschüss. Macht's gut.
Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.